Hier ist wieder Diabetes Radio, der Podcast des unabhängigen Diabetesportals Diabside. Heute leben allein in Deutschland rund 8 Millionen Menschen mit Diabetes. Weltweit sind es mehr als 246 Millionen. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation ist bis zum Jahr 2025 mit einer Zunahme auf über 380 Millionen Diabetiker zu rechnen. Die individuellen und volkswirtschaftlichen Folgen dieser Entwicklung sind beträchtlich. Diabetes verhindern, behandeln und heilen. Unter diesem Motto diskutierten Anfang November in Berlin gut 2000 Diabetesexperten auf der Herbsttagung der Deutschen Diabetesgesellschaft. Über die DDG-Herbsttagung 2008 und die Diabetologie der Zukunft spreche ich jetzt mit dem Tagungspräsidenten Professor Stefan Mattei vom Diabeteszentrum Quakenbrück. Herr Professor Mattei, was waren Ihre Highlights der Tagung?
Eines der Schwerpunktthemen dieser Tagung war ja die Therapie des Typ-2-Diabetes, einer wahren Volkskrankheit. Sie sagten gerade schon ganz zu Recht die Zahlen, die alarmierenden Zahlen von etwa 8 Millionen Patienten mit Typ-2-Diabetes in Deutschland, weltweit zurzeit etwa fast 250 Millionen. Diese Zahlen werden aller Voraussicht nach weiter ansteigen, sodass es jetzt darum geht, zum einen die Neuerkrankungsrate zu reduzieren durch Frühentdeckung oder durch Screeningmaßnahmen, aber auch natürlich die schon jetzt Erkrankten optimal zu behandeln. Und das Hauptthema dieser Tagung war halt diese multifaktorielle Therapie des Typ-2-Diabetes mit dem Ziel, eben nicht nur den Blutzucker gut und zielwertorientiert einzustellen, sondern eben auch die Blutfettwerte, den Blutdruck. Nur dann, wenn wir alle diese drei Therapieziele erreichen können, haben wir die Chance, die gefürchteten Folgeerkrankungen des Diabetes, also Herzinfarkt, Schlaganfall etc., langfristig sehr effektiv zu reduzieren. Und in diesem Zusammenhang waren wir sehr froh, dass der Leiter einer wichtigen Studie in diesem Zusammenhang, Herr Dr. Peter Gede vom renommierten Diabeteszentrum aus Kopenhagen, dem Steno-Diabeteszentrum, bei uns war und die neuesten Daten seiner wichtigen Studie vorgestellt hat. Und das Ergebnis ist sehr überzeugend, weil er eben zeigen konnte, dass sowohl die Erkrankungshäufigkeit an Herzinfarkt, an Schlaganfall, aber auch die Mortalität, die Sterblichkeit an den Folgen des Diabetes drastisch reduziert werden kann, wenn die Patienten ihre Ziele der Therapie entsprechend auch erreichen können, nicht?
Also Highlight für Sie war zu erkennen, dass man nicht nur den Blutzucker beim Diabetiker, beim Typ-2-Diabetiker behandeln muss, sondern auch Blutdruck, Fettwerte und was noch?
Also es gibt ganz klar definierte Zielwerte von Seiten der Blutzuckereinstellung. Messen wir den HbA1c, dieser Blutzuckerlangzeitwert, der über die letzten 12 Wochen den Blutzucker mittelt und dem Arzt und auch dem Patienten sagt, wie gut war denn meine Einstellung während der letzten 12 Wochen. Dieser Zielwert, auch das haben unsere neuesten Leitlinien jetzt empfohlen, sollte bei kleiner 6,5% liegen. Daneben ist entscheidend wichtig das LDL-Cholesterin, das sogenannte böse LDL-Cholesterin, was den Gefäßen wehtun kann, möglichst unter 100 Milligramm pro Deziliter zu senken. Wenn schon eine koronare Herzerkrankung besteht, dann sogar noch unter 70, also da gelten noch ehrgeizigere Ziele der Therapie. Und last but not least, mindestens genauso wichtig, die optimale Blutdruckeinstellung. Hier sollten Werte unter 130 zu 80 Millimeter Hg eben versucht werden zu erreichen.
Das ist ja nicht immer einfach zu erreichen. Ging es im Rahmen dieser Tagung auch darum, wie man Patienten dazu bewegen kann, sich möglichst konform zu verhalten, das heißt möglichst auch die Ratschläge ihrer Ärzte zu beherzigen, damit diese Ziele überhaupt erreichbar sind?
Ich denke, das Hauptziel muss sein, dass die Patienten eine Einsicht bekommen, dass es sich lohnt, diese Ziele zu erreichen. Der Diabetes tut ja erst sehr spät weh, wenn es schon eigentlich zu spät ist. Und von daher fehlt so ein bisschen der Leidensdruck, aufgrund von Schmerzen zu reagieren. Das heißt, wir sind abhängig von dem Gucken auf das Erreichen von Laborwerten, von Blutdruckwerten, um eben langfristig eine bessere Lebensqualität und auch Lebenserwartung zu gewährleisten. Von daher muss man die Patienten im Rahmen der strukturierten Schulung da gewinnen, dass sie eben diese Einsicht zeigen, eben auch selbstverantwortlich diese Therapieziele versuchen zu erreichen.
Spielen da neben den Medizinern auch die Psychologen eine Rolle? Das heißt, das Wissen ist ja häufig meines Erachtens vorhanden bei den Typ-2ern, was sie tun müssten, um optimal eingestellt zu sein. Die Schwierigkeit besteht oft darin, sich tagtäglich daran zu halten.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht müsste man sogar noch einen Schritt weitergehen und sich überlegen, gibt es denn vielleicht noch andere Anreizsysteme, nicht? Für Patienten, für Ärzte, um hier entsprechende Ziele zu erreichen. Und ich denke, es würde auch rein kostentechnisch Sinn machen, den Patienten einen Bonus auszuzahlen, meinetwegen am Ende des Jahres durch weniger Krankenkassenbeiträge, wenn sie es denn geschafft haben, ihre Ziele auch, was ja nicht so einfach ist, nicht, zu erreichen, weil wir wissen, dass wir langfristig durch die Erreichung der Therapieziele eben weniger Folgeerkrankungen haben werden. Und das ist der Hauptposten bei den Kosten für den Typ-2-Diabetes. Das heißt, langfristig würden wir Geld einsparen, wenn wir jetzt investieren in die Erreichung der Therapieziele.
Vielleicht in etwa vergleichbar mit dem Bonusheftprinzip beim Zahnarzt, wo man etwas spart, wenn eine Behandlung gemacht werden muss und man nachweisen kann, dass man regelmäßig beim Arzt war. Das ist ja auch dann ein Bonusverfahren. Wagen wir einen Blick in die Zukunft. 2025, so die WHO, wird es weltweit rund 380 Millionen Diabetiker geben. Sie sagten es bereits. Ist dieser rasante Anstieg, einige sprechen ja schon von der Diabetes-Epidemie, noch aufzuhalten?
Das ist die wichtige Frage für die nächsten Jahre. Wir müssen hier in Deutschland dafür sorgen, dass wir die Patienten möglichst früh entdecken und durch Präventionsprogramme dafür sorgen, dass sie eben nicht in Stadien des Diabetes hineinkommen, die dann auch langfristig sowohl individuelles Leid verursachen würden, als auch hohe Kosten verursachen würden. Also wir sind aufgerufen von der DDG, hier tatkräftig zu helfen, dass wir eben dieser Epidemie entgegenwirken.
Was kann jeder Einzelne tun, vielleicht auch noch Nicht-Diabetiker, um dazu beizutragen, die Epidemie aufzuhalten und auch für sich persönlich die Erkrankung zu verhindern, vor allem die dramatischen Spätkomplikationen?
Im Grunde ganz simple Dinge, die aber doch schwierig sind umzusetzen, weil jeder weiß es von sich selber, den Lebensstil zu verändern, ist das Allerschwierigste. Wir haben unsere Gewohnheiten, unsere liebgewonnenen Gewohnheiten und die zu verändern, tun wir nur im wirklich allerhöchster Not. Aber vielleicht macht es doch Sinn, sich um einen gesunden Lebensstil zu bemühen, in Richtung gesunde Ernährung, ja, und viel Bewegung, wann immer es möglich ist, sich ordentlich zu bewegen.
Wenn es aber so schwer ist, diesen Lebensstil zu ändern, ich denke mal, gerade für ältere Menschen und Typ 2 trifft ja häufig Ältere, hätten Sie einen Tipp, wie der Einzelne nochmal so den Kick kriegen kann, zu sagen, jetzt mache ich was, jetzt nehme ich die Treppe, jetzt bewege ich mich, jetzt versuche ich mal auf irgendwelche ungesunden Essgewohnheiten zu verzichten?
Ja, wir müssen sicherlich uns dafür hüten, die Empfehlungen zu restriktiv zu handhaben. Das hält keiner durch. Ja? Aber eben doch, dass man sich sagt, Mensch, warum schaffe ich mir keinen Hund an, der dann doch morgens und abends raus muss? Dass so eine alltägliche Grundbewegung da ist, macht sicherlich Sinn. Dass man sich wirklich versucht, gesund zu ernähren mit einer fettreduzierten Mischkost. Es muss gut schmecken. Ja, es muss auch Orgientage geben. Aber nicht jeder Tag ist ein Orgientag.
Was kostet die Behandlung des Diabetes und welchen Anteil haben an den Kosten fürs Gesundheitssystem die Spätfolgen?
Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage. Wir wissen mittlerweile, dass die Therapie des Typ-2-Diabetes für einen gut Eingestellten etwa 2.000 Euro pro Jahr kostet. Wenn er nicht gut eingestellt ist und er an Folgen leidet, nicht, dann vervierfacht sich diese Kostensituation auf 8.000 Euro pro Jahr. Und daran gilt es zu drehen, nicht, dass wir durch Therapiezielerreichung versuchen, auch langfristig die Kosten zu senken.
Was heißt das im Moment? Haben Sie Zahlen aktuell, was das deutsche Gesundheitswesen für Menschen mit Diabetes insgesamt ausgibt pro Jahr?
Ja, es gibt eine Studie von 2002, die CODE-2-Studie, die damals vor mittlerweile 6 Jahren von etwa 16 Milliarden Euro sprach. Mittlerweile sind diese Kosten auf etwa 25 Milliarden weiter angestiegen. Und durch Therapiezielerreichung können wir die um etwa 50% reduzieren, da eben etwa 50% von diesem Gesamtkuchen in Richtung Kosten aufgrund von Folgekomplikationen gehen. Und wenn wir da die Folgeerkrankung reduzieren können, haben wir entsprechend auch eine Kosteneinsparung.
In diesen Kosten stecken natürlich auch die Kosten für Tabletten gegen den Typ-2-Diabetes und Insulin für Typ-1-Diabetiker oder auch viele Typ-2-Diabetiker, bei denen eine Therapie mit Tabletten nicht mehr ausreicht. Heute werden Typ-2-Diabetiker anfangs mit Diät, dann mit Tabletten, später vielleicht mit Insulin behandelt. Wie wird die Behandlung der Zukunft aussehen, Ihrer Ansicht nach?
Die eben schon zitierte CODE-2-Studie zeigte auch, dass für die Gesamttherapie etwa nur 20% der Gesamtkosten aufgewendet werden müssen. Ja? Und wenn wir in diesem Bereich Geld investieren, dass wir mehr Therapieziele erreichen und dadurch weniger Kosten haben langfristig durch Folgeerkrankungen, dann werden wir langfristig für unsere Folgegenerationen dort Geld einsparen können. Also nicht nur Leid für die Patienten, sondern auch, wenn wir es jetzt über unseren Schatten springen und sagen, wir wollen nicht hier noch eine Milliarde rauskürzen und da noch eine Milliarde, das wird sich langfristig nicht auszahlen. Dadurch produzieren wir langfristig mehr Kosten. Das muss den Politikern auch klar sein, dass wir hier sehr langfristig denken müssen. Das ist eine chronisch fortschreitende Erkrankung. Wir müssen wirklich in Dekaden denken und nicht in 2-3 Jahresrhythmen.
Aber grundsätzlich wird die Therapie noch so aussehen wie heute. Es werden weiter verbesserte Tabletten entwickelt, die vielleicht die Insulintherapie bei Typ-2-Diabetikern lange hinauszögern können, die vielleicht gleichzeitig helfen, das Gewicht noch etwas einfacher zu halten. Oder wird es da was anderes geben?
Ja, wir hoffen, dass wir durch weitere Forschungsaktivitäten noch bessere, noch sicherere Pillen kriegen werden, die eben das Ziel der optimalen Blutzuckereinstellung besser erreichen helfen. Wir wissen von den neuesten Studien, dass wir vor allen Dingen darauf achten müssen, dass wir keine schweren Unterzuckerungen erzeugen und auch möglichst wenig Gewichtszunahme im Rahmen der Therapie erzeugen. Dann werden wir den Patienten langfristig helfen können.
Sie sprachen es eben schon an, wir sollten vielleicht jetzt nicht so sehr bei den Diabetes-Medikamenten sparen, um die teuren Medikamente zur Behandlung oder die teure Behandlung von Spätkomplikationen zu vermeiden. Glauben Sie denn angesichts der Diskussionen um kurzwirksame Insulinanaloga noch an eine Einsicht in der Politik, dass man jetzt nicht darauf achten sollte, ob das Insulin ein paar Cent pro Tag teurer ist oder die Tabletten und dafür lieber die Spätkomplikationen im Auge behalten sollte?
Ja, das ist zu hoffen. Natürlich ist es so, wenn wir mit den billigeren Medikamenten das Ziel erreichen, gibt es keinen Grund, da teurere einzusetzen. Keine Frage, nicht? Bloß wenn wir mit den billigeren das nicht mehr erreichen, dann sollte man überhaupt nicht zögern, dann die besseren, sozusagen die sichereren Medikamente bei diesen Patienten einzusetzen, weil sonst die Kosten explodieren würden.
Wir sprechen jetzt schon ein Stück weit über neue Medikamente. Was können Diabetespatienten und auch Ärzte denn von der Grundlagenforschung erwarten? Haben Sie da irgendwie was Spezielles, wo Sie sagen, das sieht ganz hoffnungsvoll aus?
Die große Hoffnung, und das kam hier nochmal im Rahmen des Kongresses zur Sprache, ist eben, dass wir die Therapie doch mehr auf das Individuum zuschneidern können. Dass wir durch weitere Fortschritte im Bereich der Genetik wissen, welcher spezifische genetische Defekt liegt bei dem und dem Patienten vor. Und dann ganz speziell, sei es den Leberdefekt, sei es den Muskel, Gendefekt ganz gezielt angehen zu können. Und das ist die Hoffnung für die Zukunft, dass wir eine maßgeschneiderte Therapie bekommen pro Patient.
Die maßgeschneiderte Therapie pro Patient ist natürlich auch etwas, was möglicherweise die Befolgung der ärztlichen Ratschläge bezogen auf die Medikamenteneinnahme erleichtert. Oder sehen Sie das so nicht?
Ja, das ist genau der Punkt, nicht? Dass wir dann wirklich wissen, der Patient A braucht das Medikament B, weil er den Gendefekt hat. Ja, und es ist eine extrem heterogene Erkrankung und es sind ganz, ganz viele Gendefekte, die hier eine Rolle spielen. Und von daher würde das einen Riesenfortschritt darstellen, wenn wir in dem Bereich weiterkommen.
Die Genforschung verspricht ja immer wieder, dass es für Menschen mit Diabetes Hilfen geben kann aus der Genforschung. Könnten die auch in Richtung Heilung gehen, beim Typ-1-Diabetes zum Beispiel oder auch beim Typ 2?
Beim Typ 1 ist es vorstellbar, da ist der Defekt ja klar definiert, der Insulinmangel durch die Zerstörung der Beta-Zellen. Wenn man das ersetzen kann durch Stammzellforschung etc., wäre das prinzipiell vorstellbar. Beim Typ 2 sind die Gendefekte eben doch sehr heterogen und da ist es für mich schwieriger vorstellbar, was Heilung angeht. Aber Heilung ist vielleicht auch gar nicht nötig, wenn wir das Ziel haben, die Patientin gesünder älter werden zu lassen. Denke ich mal, ist das schon ein sehr ehrgeiziges Ziel. Und das können wir sicherlich mit den neuen Möglichkeiten dann auch erreichen.
Aber auch dafür sind wieder Medikamente zur Behandlung erforderlich. Und ich glaube, dass die Kostendiskussion, auch was die Schulung und die medikamentöse Versorgung von Diabetikern angeht, im Moment immer enger wird. Sehen Sie das auch so und was für eine Perspektive sehen Sie für die Zukunft, dass die Gesundheitswesen die wachsende Zahl von Menschen mit Diabetikern noch vernünftig schulen, noch vernünftig therapieren kann und das vielleicht sogar noch eine längere Zeit, als sie es im Moment tun müssen?
Ja, ich glaube, das ist ganz essentiell, dass wir da nicht nachlassen mit unseren Bemühungen, die Patienten gut zu schulen. Das ist die Basis der Therapie, nicht? Es gibt neue Daten aus den USA, die zeigen, dass wir viel, viel Milliarden US-Dollar einsparen können, wenn wir Therapieziele erreichen. Die Kollegen drüben haben mal einen Computer damit gefüttert. Was würde denn passieren in den USA, wo etwa 20 Millionen Patienten mit Typ-2-Diabetes leben, wenn man jetzt über die nächsten 30 Jahre bei diesen 20 Millionen Patienten den HbA1c unter 7% kriegen würde, Blutdruck unter 130 zu 80, jeder kriegt ein Mittel gegen die Blutgerinnung, das Aspirin, was ja auch bei uns gut eingesetzt wird, und ein Mittel gegen das erhöhte LDL-Cholesterin. Und diese Kollegen haben herausgefunden, dass man über die 30 Jahre 3,5 Millionen weniger diabetesbedingte Todesfälle hat, 18 Millionen weniger diabetesbedingte Komplikationen und man würde über diese 30 Jahre 325 Milliarden US-Dollar einsparen, also pro Jahr über 10 Milliarden US-Dollar. Das, denke ich, sollten sich Politiker mal in Ruhe mit den Ärzten angucken und langfristig eine Strategie überlegen, dass wir in Deutschland sowohl das Leid der Patienten reduzieren können, als auch langfristig die Kosten reduzieren können.
Das klingt ein Stück weit hoffnungsvoll, dass sowohl die Kosten zu reduzieren sind, vor allem aber eine auf das Individuum mehr zugeschnittene Therapie möglich werden kann. Wir werden schauen, was die Zukunft uns bringt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.